Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In Moskau wird ein Geheimdienstmann selbst zum Opfer der Geheimpolizei, zum Opfer der Methoden, die er selbst perfekt beherrscht hat. Er war ein Meister im Verschwindenlassen von Menschen als Kremulator. So heißt der neue Roman von Sascha Filipenko und ein Gespräch mit ihm hören Sie gleich hier in der Lesart. Der Schriftsteller Sascha Filipenko aus Belarus, der muss im Exil leben, weil er den Autokraten Lukaschenko öffentlich scharf kritisiert hat, genauso wie das Putin-Regime in Russland. Bei uns ist Sascha Filipenkos Roman Die Jagd viel gelesen worden. Das Buch stand auf der Bestsellerliste. Sein neuer Roman, der führt nach Moskau in das Jahr 1941. Er erzählt von einem Mann, der jahrelang mit dem sowjetischen Staatssicherheitsdienst zusammengearbeitet hat, indem er Leichen beseitigt hat, verbrannt hat, bis er selbst vom Geheimdienst verhaftet wird. Der Kremulator heißt dieser Roman. Und ich habe mit Sascha Filipenko über das Buch gesprochen und ihn gefragt, Sie erzählen davon einem Menschen, der tatsächlich gelebt hat, von Pjotr Iljitsch Nesterjenko. Wie sind Sie denn auf diesen Mann und seine Geschichte des Kremulators gestoßen?
Ich wusste, dass solch eine Person existiert hat, ein Pjotr Iljitsch Nesterjenko. Ich wusste, dass er der erste Direktor des Moskauer Krematoriums ist. Und ich kam in die Gelegenheit, über Memorial, die Gesellschaft, die leider inzwischen zerstört wurde, Einzelheiten von seinen Ermittlungsakten zu erfahren. Je weiter ich in die Vernehmungsprotokolle vorankam, begriff ich, dass ich aufgrund dieses Schicksals, dieses einen Menschen, den ganzen Horror des 20. Jahrhunderts ganz nahe erleben konnte. Und ich beschloss, darüber zu berichten.
Wenn Sie jetzt sagen, den Horror des 20. Jahrhunderts erzählen, was war für Sie jetzt im 21. Jahrhundert der Grund? Warum wollten Sie von diesem Horror, das führt ja zurück eben ins Jahr 1941 und auch in die Jahrzehnte davor, warum wollten Sie jetzt von diesem Horror erzählen?
Als ob sich leider überhaupt nichts geändert hat. In meinem Roman zeige ich, dass wir leider keine Lehren ziehen. Wir arbeiten nicht unsere Fehler ab. Wenn man die Seiten seiner Vernehmungen liest, da merkt man über bestimmten Techniken der Vernehmungen, aber auch wie er angeworben wurde, wie er damals vor so vielen Jahrzehnten angeworben wurde. Und Sie begreifen eigentlich als heutiger Mensch, dass sich über die ganzen Jahrzehnte nichts an der Technik der Werbung und der Subversion geändert hat. Und das kommt, diese Horror sind heute aktuell, weil sowohl Putin als auch Lukaschenko sich als Nachkommen, als Erben jener Macht sehen und sie totalitarisieren eigentlich unsere Gegenwart, weil sie sich als Nachkommen jener Macht sehen.
Dann lassen Sie uns ein bisschen hineinschauen, genauer in diese Geschichte. Dieser Nesterjenko ist eben der Direktor des Moskauer Krematoriums und durch seine Position wird er ja zum Zeugen der ganzen Brutalität des sowjetischen Regimes in den 30er Jahren. Vor allem viele der Opfer des stalinistischen Terrors dieser Zeit werden in seinem Krematorium verbrannt und er ist dann der Letzte, der diese Toten sieht, die Leichen sieht, bevor sie zu Asche werden. Warum wird er denn jetzt selbst verhaftet im Juni 1941, also einen Tag nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion?
Er wird festgenommen, einfach deswegen, weil er in Westeuropa eine Weile gelebt hat. Und das heißt, er hat eine Vergangenheit. Diese Vergangenheit prädestiniert ihn eigentlich, als potenziellen Spion betrachtet zu werden. Es gab damals Anweisungen, die speziell Personen, die sich als potenzielle Spione angeboten haben, dann festzunehmen. Und genau so ein Schicksal trifft ihn. Und es macht überhaupt keinen Sinn, nach irgendeiner Logik zu gucken, warum einer oder der andere festgenommen wurde. das ist genauso wie heute. Die heutigen Machthaber leiden an fortschreitender Paranoia. Sie sehen überall Feinde, Gefahren für sich. Und deswegen wird wahllos teilweise auch festgenommen. Da braucht man nach keiner Logik zu suchen. Ich wollte eigentlich ein Schicksal zeigen von jemandem, der sich einbildet, als Anpasser, als eine Art Chamäleon zu überleben, sich in dieses Leben irgendwie einzupassen. Die Wahrheit ist aber, dass es aussichtslos war, die Sowjetmacht damals wie auch die heutige Macht an die Nase zu führen. Es ist nicht wichtig, wer er ist, was für eine Position er bekleidet. Jeder ist anfällig, jeder ist angreifbar.
Was Sie gerade sagen, dass er so einer war, der sich an jede Situation anpassen konnte, so ein Chamäleon, ist er deshalb am Anfang auch so gelassen bei den Verhören, weil am Anfang wirkte er so, als könnte ihm eigentlich gar nichts passieren.
Das kommt daher, weil er sehr genau die ganze Technologie kennt. Er gehört zu diesem System, er ist drinnen und er weiß, wie dieser Mechanismus tickt. Er denkt sich, dass er den Tod überlisten kann. Und er denkt, dass er eine Methode entwickelt hat, wie er den Tod überlistet. Und da ja schon sehr lange zu diesem System gehört. Er wartete schon lange die Festnahme. Er hat sich auf diese Festnahme vorbereitet. Zudem ist er ein früherer Soldat. Er verachtet eigentlich seinen vernehmenden Beamten und er ist sicher, er würde es schaffen, ihn zu betrügen.
Dazu gehört ja auch, dass dieser Nestrienko sich öfter auch mal lustig macht über seine Lage, eben auch über den Geheimdienstler, der ihn da verhört. Das ist oft ein ja sarkastischer, bitterer Humor. Er erzählt zum Beispiel von seiner Verhaftung, dass da ein Geheimpolizist gesagt habe, als er seine Bibliothek zerlegt, wem du es heute kannst besorgen, den verschone nicht bis morgen. Das sei also ein Spruch eines Geheimpolizisten gewesen. Warum war Ihnen denn Humor wichtig beim Erzählen dieser Geschichte?
Das war besonders wichtig für mich. Humor in diesem Fall habe ich als besonders wichtig empfunden, weil ich wollte eigentlich die Tragödie der Pathetik vermeiden. Der Humor hilft unheimlich, um in einer Diktatur zu überleben. Der Humor verwandelt sich in eine Schutzweste der Liebe, der ihnen hilft, durch diesen Irrsinn durchzukommen. Als ich die Dokumente über Nestorenko studierte, habe ich festgestellt, dass er eigentlich ein ganz außergewöhnlicher, ein extravaganter Mensch war, mit einem besonderen Humorgefühl, was er entwickelt hatte. Und deswegen ist es so, dass wenn mein Held nicht pathetisch, nicht mit großen Worten über den Horror der Verfolgung, des Terrors und so weiter spricht, was heute nicht jeder oder die meisten nicht mehr hören wollen, und er sich aber lustig macht, er ironisch das Ganze darstellt, ich glaube, das kommt auch beim Leser gut an. Aus dem müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass wenn diese Menschen, die in diesem ganzen System drin sind, Witze reißen, lachen, das kommt daher, weil es für sie eine ganz normale Arbeit ist. Sie scherzen so wie Kraftfahrer, wie Köche, wie der Fleischer um die Ecke bei der Arbeit es tun. Für sie ist das eine ganz normale Arbeit, wie jeder andere auch.
Sie haben ja die Geschichte angesiedelt oder die passiert ja einfach während des Überfalls von Nazi-Deutschland auf die Sowjetunion. Hat das für Sie nochmal eine besondere Bedeutung, dass Sie diese Geschichte vom Terror, von der Verfolgung, ja, der eigenen Leute in der Sowjetunion, dass die eben während dieses Krieges spielt, während eben die deutschen Truppen die Sowjetunion angreifen?
Einerseits ja, ist das schon dieser Augenblick, dieser Moment in der Zeit ist schon wichtig, aber nur, den habe ich nur benutzt als einfach einen Startmoment für einen Anfang eines Romans. aber es ist nicht so, dass ich darauf jetzt ganz besonders setze, dass jetzt, während man das Land angreift, dass der Terror nicht nachlässt, sondern weiter um sich greift. Nein, schon 20 Jahre vor 1941 hat der Terror angefangen, gleich nach der Revolution. Vom Anfang an hat die Revolution von den 20er Jahren mit Terror geherrscht, mit Terror ihre Feinde vernichtet, und dieser Terror geht bis heute weiter. Also es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt aus dem 41, aus dem Tag des Beginns des deutschen Angriffs, daraus jetzt irgendwelche größere Schlüsse ziehe. Der Terror ist unablässig vorangeschritten.
Der Roman ist ja schon erschienen in Russland selbst, schon im vergangenen Jahr. Was haben Sie da für Reaktionen bekommen aus Russland auf dieses Buch?
Es war sehr interessant, die Spaltung der Kritik, der Literaturkritik in Russland zu betrachten. Der Roman ist in der engsten Auswahl für einen der wichtigsten Literaturpreise in Russland aufgenommen worden. Und die Debatten der Jurymitglieder waren öffentlich. Und genau die Jurymitglieder, die auch den Angriff auf die Ukraine, den Krieg gegen die Ukraine unterstützt haben, die haben meinen Roman vernichtend beurteilt. Und umgekehrt, diejenigen öffentlichen Personen, Persönlichkeiten, die sich gegen den Krieg geäußert haben, die haben meinem Roman ein gutes Zeugnis ausgestellt.
Dieses Buch, was bedeutet das eigentlich für Ihre Zukunft? Also ich habe schon gesagt, dass Sie im Exil leben müssen, dass Sie nicht nach Belarus zurück können, weil Sie das Lukaschenko-Regime öffentlich kritisiert haben. Soweit ich weiß, drohen Ihnen dort 12 Jahre Haft, wenn Sie zurückkehren würden in Russland. Soweit ich das weiß, können Sie sich zurzeit auch nicht aufhalten. Was bedeutet dieser Roman für Ihre Zukunft in diesen Ländern?
Ich glaube, dass der Roman an sich meine Rückkehr oder meine Zukunft nicht schwieriger macht, sondern meine Interviews, meine Artikel, die ich schreibe, meine publizistische Tätigkeit als Journalist. Leute wie Lukaschenko, glaube ich, die haben kein einziges Buch gelesen in ihrem Leben und sie registrieren nicht, was in Büchern steht. Aber umso mehr die öffentlichen Auftritte, wo man über die Lage in dem jeweiligen Land erzählt. Der Roman an sich stört sie nicht. Der Autor ist es, der sie stört.
Der Schriftsteller Sascha Filipenko, sein Roman Der Kremulator, der wurde aus dem Russischen übersetzt von Ruth Altenhofer, erschienen ist er im Diogenes Verlag. Vielen Dank an Sascha Filipenko und besten Dank auch an Milan Radev. Er hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt. Auf unserer Krimi-Bestenliste ist in diesem Monat eine junge australische Autorin neu eingestiegen. Hayley Scrivener ist ihr Name. Und sie hat das gleich mit ihrem Krimi-Debüt geschafft. Mit dem Buch Dinge, die wir brennen sehen. Die Krimi-Expertin Sonja Harte ist Mitglied der Bestenlisten-Jury. Und sie verrät jetzt hier, warum sie dem Buch ihre Stimme gegeben hat.
Neue Krimis.
Es ist ein ganz normaler, heißer Freitagnachmittag im November 2001 in der australischen Kleinstadt Durton. Aber dann verschwindet die 12-jährige Esther. Niemand will sie nach der Schule noch gesehen haben. Und dieses Verschwinden ist der Ausgangspunkt von Hayley Scriveners vielstimmigen Kriminalroman, der von dem Leben in dieser kleinen Stadt erzählt, deren Bewohner allerhand Geheimnisse haben. Das klingt alles zunächst recht konventionell. Ein unschuldiges Mädchen verschwindet, dadurch offenbaren sich die Geheimnisse einer Kleinstadt. Auch ist Australiens Outback schon seit einigen Jahren ein ziemlich beliebter Krimi-Handlungsort. Und Hayley Scrivener kennzeichnet das Spezifische dieses Lebens in Durton oder Dirt Town, wie die Kinder diesen Ort nennen. Dazu gehört die Abhängigkeit vom Weizenpreis und dass der Drogenhandel zunimmt. Zugleich aber steckt in diesen Eigenheiten auch etwas sehr Universelles, denn nicht nur in Dirt Town werden Menschen früh in bestimmte Rollen gesteckt, deren Erwartungen sie irgendwie gerecht werden zu versuchen, oder sind ihre Wahlmöglichkeiten von äußeren Gegebenheiten abhängig. Das gibt es in vielen Kleinstädten. Scrivener nutzt also ihren Handlungsort, aber sie vertraut nicht alleine darauf. Dazu setzt sie auf eine multiperspektivische Erzählform, die gut zu dieser Art Geschichte passt. Jedes Kapitel trägt den Namen der Figur, deren Erzählperspektive folgt. Das ist zum Beispiel die Ermittlerin, die aus der Großstadt kommt, oder Esthers Mutter, die nie heimisch in dem Ort geworden ist. Aber auch Esthers Klassenkamerad Louis, der an dem Nachmittag etwas gesehen hat, es aber nicht verraten kann, weil er noch ein anderes, viel größeres Geheimnis hat. Und auch Esthers beste Freundin Ronnie, die unbeirrt daran glaubt, dass ihre Freundin lebend gefunden werden wird, weil sie sich etwas anderes einfach nicht vorstellen kann. Und dazu, und das hat mich sehr begeistert, kommt eine kollektive Erzählstimme, die den Kindern des Ortes gehört. Und sie macht dieses Buch zu etwas Besonderem. Denn dieses überzeitliche gemeinsame Wir erzählt beeindruckend über vererbte Traumata, über Gewalt und über übernommene Verhaltensmuster. Und indem Scrivener die Perspektive der Kinder priorisiert, gelingt es ihr auch, all die Widersprüchlichkeiten und Kontinuitäten kleiner Städte in ihrem Kriminalroman einzufangen. Und das ist so spannend, dass ich ihr die etwas langatmige Auflösung auch mühelos verzeihe.
Das Krimi-Debüt von Hayley Scrivener, Dinge, die wir brennen sehen. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Andrea O'Brien und ist im Eichborn Verlag erschienen. Jetzt steht es im April neu auf Platz 9 in unserer Krimi-Bestenliste. Und die gesamte Liste, die finden Sie auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Jetzt haben wir hier ein Buch von Florence Given auf dem Tisch. Die Künstlerin und Autorin aus London ist Mitte 20. Ihr deutscher Verlag, Kiepenheuer & Witsch, der schreibt über sie, Florence Given sei vor allem aus den sozialen Medien bekannt. Sie habe auf Instagram sehr viele Follower, die sie auf Themen rund um Schönheitsideale, Gender und Sexualität aufmerksam mache. Ihr Roman heißt Girl Crush und den hat Simon Sana für uns gelesen. Guten Tag, Herr Sana.
Hallo, guten Tag.
Also Florence Given ist auch eine Influencerin. Führt der Roman denn auch in diese Welt?
Ja, absolut. Also was wir hier haben, ist eigentlich eine Social-Media-Dystopie. Und im Zentrum des Romans steht eine junge Frau, Eartha, die lebt in einer nahen Zukunft, in einer fiktiven Stadt und wird durch ein Video berühmt, das sie betrunken auf der Social-Media-Plattform Wonderland hochlädt. Und das Video hat sie gerade aufgenommen, während sie die Trennung von ihrem Freund feiert. Also sie hat sich befreit aus einer Beziehung und sie hat gerade herausgefunden, dass sie eigentlich bisexuell ist. Und das Video wird sowas wie ein spontanes Manifest. Und danach ist sie eigentlich in der ganzen Stadt und im ganzen Land sehr berühmt und wird zu einer Influencerin, ja.
Und wenn Sie jetzt sagen Dystopie, das ist schon ein Hinweis darauf, diese frisch eroberte Internetprominenz für diese Eartha, das hat jetzt nicht nur gute Folgen für Sie?
Ja, genau. Also das ist zunächst mal logischerweise alles sehr aufregend und neu und sie erlebt so ihre Selbstfindung als bisexuelle Frau im Zeichen dieser Internetprominenz. Sie bekommt dann eine Managerin, die ihr Werbedeals verschafft und so weiter, aber sie muss sich eben auch als Marke entwerfen und aufbauen und das bedeutet auch, dass sie in der Öffentlichkeit dann als diese Marke auftreten muss und dann kommt sie im Hintergrund noch in etwas zwielichtige Kreise, wo sich sozusagen die Social Media Prominenz trifft mit sehr mächtigen Menschen. Sie kommt in eine Art Geheimgesellschaft der Influencerinnen und rutscht dann da in einen Strudel eigentlich aus Abhängigkeiten, zweifelt an ihrer eigenen Identität und es werden dann auch wieder Themen aufgegriffen wie sexualisierte Gewalt und Depressionen. Das hängt alles dann mit diesem Aufgehen in dieser Social-Media-Welt zusammen.
Und daneben wird aber auch, das haben Sie vorhin schon mal angedeutet, eine private Geschichte erzählt von Ihrer sexuellen Neuorientierung. Habe ich das jetzt so richtig zusammengereimt?
Ja, ganz genau. Allerdings lässt sich das kaum voneinander abtrennen. Ganz einfach, weil genau diese Untrennbarkeit irgendwann auch der Konflikt ist, der in diesem Roman dann am Ende im Zentrum steht. Weil wir lesen eigentlich die Geschichte eines Kampfes, in dem sich eine junge Frau, die sich gerade aus einer Beziehung befreit hat, in der sie ihre Identität unterdrücken musste und jetzt neu findet, eine Art zweite Pubertät erlebt und gleichzeitig aber dann in dieser Social-Media-Welt eine andere Identität nochmal spielen muss. Also man sieht schon, in diesem Roman passiert sehr, sehr viel, weil eigentlich würde diese Influencer-Story an sich schon für einen ganzen Roman ausreichen.
Und wie wird dieses sehr viele und vielleicht speziell auch diese zweite Pubertät, dieses sexuelle Ausprobieren, wie erzählt Florence Given das in diesem Roman?
Um ehrlich zu sein, leider sehr oberflächlich und mit sehr vielen Klischees über Sexualität außerhalb heterosexueller Muster, die man im Jahr 2023 eigentlich nicht mehr in der Form erwarten würde. Also die Protagonistin wirkt, als hätte sie von queeren Lebenswelten immer nur vom Hörensagen mitbekommen, was insofern sehr unglaubwürdig ist, weil Rose, die wichtigste Person in ihrem Menschen, eine non-binäre Sex-Ikone in der queeren Szene dieser Großstadt ist. Und sie führt sie dann so in diese Welt ein und man hat so das Gefühl, das ist geschrieben wie ein oberflächlicher Ratgeber für Menschen, die bisher noch nie mit einer Sexualität außerhalb von Hetero-Beziehungen in Berührung gekommen sind. Und dafür gab es gerade von lesbischen Frauen in Großbritannien, als der Roman dort erschienen ist, auch sehr viel Kritik, weil die Protagonistin im Grunde genommen innerhalb von einer Woche von einer verunsicherten Frau, die bisher nur eine heterosexuelle Beziehung hat, zu einer selbstbewussten bisexuellen Frau wird. Und deswegen wird das alles sehr schnell, alles sehr oberflächlich erzählt und jeder Gedanke, jede Entwicklung wird sofort ausformuliert. Es bleibt überhaupt kein Raum für Zweifel, authentische Selbstfindung, sondern das ist von einem Tag auf den anderen, ist sie im Grunde genommen eine völlig andere Person. Mhm. Und das wird einem so komplexen Thema eigentlich nicht gerecht.
Wirkt nicht sehr durchdacht, dieses Romankonzept, oder?
Ja, das Romankonzept selber nicht. Ich glaube, die Strategie dahinter schon. Aber also der Roman wirkt von daher gesehen wie Teil einer Verwertungskette, in der eine erfolgreiche Influencerin ein Buch schreibt, das für die Zielgruppe relevant ist. Und man packt so alle Themen rein, von denen man denkt, dass sie da ankommen. Und es kann aber eigentlich keine dieser Debatten und Themen überhaupt gerecht werden, weil eigentlich könnte man meinen, eine Influencerin hat viel zu erzählen über diese spannende, ambivalente Welt der Social-Media-Prominenz, aber man glaubt dieser Figur einfach viel zu wenig. Und am Ende steigert sich der Roman dann auch so in eine Art Freiheitsvision, in der sich alle von den Social-Media-Fesseln entledigen sollen. Und das ist dann eigentlich fast schon ein bisschen, ja, man könnte eigentlich fast sagen zynisch, weil die Autorin und der Roman ja genau davon abhängen und genau daraus entstanden sind. Also das ist in seiner Form schon als Strategie durchdacht, aber als Roman dann halt eher weniger.
Sagt Simon Sahner über den Roman Girl Crush von Florence Given, aus dem Englischen übersetzt von Pauline Kurbasik und erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Haben Sie herzlichen Dank. Heute Abend werden Sie hier im Deutschlandfunk Kultur den Schriftsteller Mohamed Bougassar kennenlernen. Er kommt aus dem Senegal, heute lebt er in Paris und vor 2 Jahren hat er dort den renommierten Prix Goncourt bekommen für seinen Roman Die geheimste Erinnerung der Menschen. In diesem Roman haben Frauen als Erzählerinnen eine starke Rolle und in unserem Feature erzählt Mohamed Bougassar, warum das so ist.
Toutes les femmes du roman, Sigadé, Mossane,
alle Frauen des Romans Sigadé, Mossane sind letztlich Symbole oder Metaphern für die Frauen, die ich als Kind in meiner Familie gekannt habe. Afrikanische Frauen, die mich erzogen und mir Geschichten erzählt, die meine Vorstellungskraft ausgebildet haben, die mich das Imaginäre entdecken ließen, die Erfindungsgabe. Und ich habe dieses Glück gehabt, denn es ist ein Glück gewesen und es hat sich direkt auf mein Verlangen ausgewirkt, Jahre später Romane zu schreiben und auf meine Art die Fiktion zu lieben. Wirklich die reine Fiktion.
Fiktion. Dominant ist im Roman vor allem die wortstarke Sigade, die in Amsterdam lebt. Die 60-Jährige ist im Senegal als heimatvergessene, sexfixierte Skandalautorin verschrien. So verwundert es nicht, dass sie den noch unerfahrenen Erzähler Diegan erst einmal in seine Schranken verweist. Mit der Figur der Sigade demonstriert Saar seine Vorliebe für einen schlagfertigen, satirischen, derben Humor.
Typen wie du begehen alle denselben Irrtum. Ihr meint, die Literatur könne das Leben korrigieren oder vervollständigen oder ersetzen. Und das ist falsch. Schriftsteller, und ich kannte viele, gehörten schon immer zu den schlechtesten Liebhaber, denen zu begegnen mir vergönnt war. Und weißt du warum? Wenn sie mit dir schlafen, denken sie bereits an die Szene, in der sie diese Erfahrung verarbeiten. Jede ihrer Liebkosungen ist verdorben von dem, was ihre Vorstellungskraft daraus macht oder machen wird.
Ein Ausschnitt aus unserem Feature im postkolonialen Zwiespalt, der Goncourt-Preisträger Mohamed Mbougar-Sarr. Das Feature können Sie heute Abend um 19.30 Uhr hören, hier im Deutschlandfunk Kultur.
Straßenkritik.
Ich bin Rebecca aus Köln. Und ich habe letztens ein Buch gelesen, das mir sehr gut gefallen hat. Das heißt Weiteratmen von J.J. Bohler. Darin geht es um einen Lehrer, der sich das Leben nehmen möchte und hat einen bestimmten Betrag, den er noch auf seinem Konto hat. Und er sagt für sich, wenn das Geld ausgegeben ist, dann ist Ende. Und genau, man begleitet ihn auf der Reise, trifft mit ihm unterschiedliche Personen und ist immer wieder hin und her gerissen. Ist es jetzt wirklich bald soweit? Wie viel hebt er beim nächsten Mal ab oder wofür gibt er Geld aus? Und wann ist das Konto auf Null? Also sehr spannend. Also vielleicht sollte man, heute sagt man ja auch Triggerwarnung dazu. Also da würde ich schon auch sagen, wenn jemand selber in einer schwierigen Lage befindet, sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, das zu lesen. Aber grundsätzlich fand ich das sehr, also es berührt einen sehr.
In Köln hat Rebecca gelesen Weiteratmen von J.J. Bohler. Der Roman ist im Kamper Verlag erschienen, in der Übersetzung von Katharina Marte. Die Frühjahrsbuchpreise werden bald vergeben. In knapp zwei Wochen gibt es die Preise der Leipziger Buchmesse. Am 27. April wird die Jury in Leipzig verkünden, welche Bücher für sie der beste Roman, das beste Sachbuch und die beste Übersetzung in diesem Frühjahr sind. Die Nominierungen dafür sind schon verkündet und gestern Abend wurden die 5 belletristischen Titel in Berlin vorgestellt von der Literaturredakteurin Katrin Schumann und von meinem Kollegen hier bei Deutschlandfunk Kultur, Jörg Plath. Und für uns war Stefanie von Oppen dabei.
Während wir auf den Zunterkopf rauflaufen, im Karwendelgebirge, stapfen wir durch den letzten Schnee, wobei sich staubige Geröllfelder auf allen Seiten an den Berghängen, die uns umgeben, abgelagert haben. Als Überbleibsel von Lawinen wahrscheinlich. Teilweise sieht es außerirdisch aus und es ermöglicht uns, die molekularen Flüsse, aus denen unser gemeinsames Leben aufgebaut ist, zu reinigen, indem wir das, was uns immer wieder heimsucht, langsam schmelzen lassen und unsere eigentlichen Perversionen freilegen.
Prana Extrem heißt das Buch von Joshua Gross, das an diesem Abend als erstes vorgestellt wird. Katrin Schumacher hatte in ihrer Einführung davon gesprochen, dass alle Titel eines gemeinsam hätten, sie seien alle ein Wagnis. Und Prana Extrem ist das vielleicht am meisten, zumindest wenn es um das Experimentieren mit Sprache geht. Wir begegnen da zum Beispiel Wörtern wie Trill, Schluchen, Rant oder Reinmorphen. Es ist die Geschichte eines Paares in den Bergen und sie wird bevölkert durch Skispringer, Meteoriten, einen sprechenden Kühlschrank, eine Raumstation und vieles mehr. So fasst es der Moderator zusammen und findet Zustimmung.
Ich würde mich einfach ihnen anschließen. Das ist nämlich sehr schön. Die meisten Menschen sagen, dass es in dem Buch eigentlich um gar nichts geht. Worum geht es denn, Herr Groß? Und Sie sagen, es geht um ganz viel und dem würde ich mich, wie gesagt, einfach gerne anschließen.
Auch mit viel Fantasie sowie mit aufwendigen Recherchen nähert sich Angela Steidle ihrem Sujet. In Aufklärung, ein Roman, erzählt sie die Geschichte der ältesten Tochter Johann Sebastian Bachs, Dorothea, ausgehend von einem Satz, den ihr Vater über sie gesagt haben soll.
Und dieser eine Halbsatz von ihrem Vater aus einem Brief lässt uns ahnen, dass sie sehr gut singen konnte. Denn Johann Sebastian Bach sagt über sie, auch meine älteste Tochter schläget nicht schlimm ein.
In dem Roman tauchen viele bekannte Namen der Aufklärung auf. Aber es sind die Frauen, denen Steidler eine Stimme gibt. Und sie zeigt, mit welchem Selbstbewusstsein sich die Bach-Tochter gegenüber männlichen Gelehrten behauptet haben könnte. zum Beispiel als es um die Planung eines Lexikons ging.
Ich würde gerne alle Artikel übernehmen, die die Musik betreffen, sagte Mitzler. Nein, die schreibe schon ich. Scheibe und Mitzler maßen sich mit Blicken. Oh. Zedler rieb sich mit Daumen und Zeigefinger die Augenwurzel. Meine Herren, so geht das nicht. Wir müssen erst wissen, was wir wollen. A, wie Aufklärung. Es war mir so herausgerutscht. Die Herren sahen mich an. Jungfer Bachin, was meinen Sie denn damit?
Konsequent aus der Perspektive der Frauen, erzählt auch Ulrike Dresner in ihrem Roman »Die Verwandelten«.
Da kann ich eigentlich direkt an etwas anknüpfen, was Angela Steidele eben gesagt hat. Die Geschichte der Frauen lässt sich eben nicht als Anhängsel erzählen. Jetzt dürfen auch die Frauen was sagen. Oder jetzt machen wir einen gemischten Chor auf.
Es ist eine Familiengeschichte von Flucht und Vertreibung aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, mit der sie eine Lücke zu füllen versucht.
Und ich wuchs in dieser Schweigezone auf, in der niemals über diese Flucht gesprochen werden sollte, außer im Innenraum, wenn meine Großeltern irgendwie Freunde einluden. Das waren auch immer nur andere Geflüchtete, die sie dann in München kennenlernten. Meine Mutter als Bayerin verließ den Raum, ging 2 Stunden einen Kaffee bei Chibo trinken und dann wurden schlesische Lieder gesungen und da tauchte eine völlig andere Wirklichkeit auf als das, was außen galt.
Eine der eindrucksvollsten Passagen in dem Buch widmet sie dem Phänomen des Lebensborn, über das sie ausführlich recherchiert und Überraschendes herausgefunden hat.
Eingefallen ist das Ganze Heinrich Himmler. Und er gründet den Lebensborn mit der offiziellen Begründung, Frauen, die, also arische Frauen, rassehygienisch reine Frauen, können dieses Kind in einem Lebensbornheim, idyllisch gelegen, zur Welt bringen und dann dort entscheiden, ob sie es zur Adoption freigeben möchten oder nicht. Klingt ja eben geradezu human. Gleichzeitig schreibt aber Himmler in einem Brief an einen seiner SS-Kumpel, dank des Lebensborns werden in 15 bis 18 Jahren 15 bis 18 Regimenter mehr marschieren. Und das passiert im Jahr 1936. Das heißt, der Krieg wird klar geplant und es wird ganz gezielt Kriegsplanung mit Menschen durchgeführt.
Tief in die Archive eingetaucht ist auch Clemens Setz für sein Romanprojekt. In Monde vor der Landung erzählt er die Geschichte des ehemaligen Fliegerleutnants Peter Bender, der in den 1920er Jahren die sogenannte Hohlwelttheorie begründete und eine Religionsgemeinschaft schuf.
Aber es gab eigentlich sonst nur Dinge in Archiven und dann so schwer aufzutreibende Publikationen, meistens so astrologische Fachliteratur aus den 30er Jahren und so, Konferenzberichte und sehr, sehr viele Briefe, wo er korrespondiert hat mit einer Sekte in Florida. Und da wollte er sich als neuer Sektenführer sozusagen auch installieren, so durch Fernwirkung.
Wie fast alle an diesem Abend betont Clemens Setz die wichtige Rolle der Frauen in seinem Buch, so auch den Chagünschitter. In dessen Roman »Unser Deutschlandmärchen« steht die Mutter Fatma im Zentrum.
Nach einigen Monaten, mitten im Frühling, bringt der Busfahrer die Nachricht aus dem Dorf. Es gibt einen Verehrer für Fatma aus Deutschland. Er kommt in ein paar Tagen vorbei. Mutter schimpft und faucht. Nein, jeder Hirte kann meine Tochter haben, aber kein Fremder. Am nächsten Tag schon steht der Verehrer mit meinem jüngeren Onkel vor unserer Tür. Er hat einen riesigen Kopf und ein Fahrrad. Mein Gesicht brennt wie die Kohle im Ofen. Ich kann niemandem ins Gesicht schauen. Ich bin hier, um Fatma mit nach Deutschland zu nehmen. Ich will sie zur Frau haben, sagt der Mann mit dem riesigen Kopf und dem Fahrrad. 4 Monate später, 1966, Köln, Fatma. Ich stehe auf dem Bahnsteig. Unverständliche Stimmen klettern in meine Ohren, bauen dort ihr Gerüst auf. Zwischen meinen zitternden Beinen der Holzkoffer. In ihm sind Welten. Wie klein die Welt doch ist, jemals bringt mich in ein altes Haus. Die Erde und der Himmel riechen nach Kohle.
Es sei eine Geschichte, sagt Günschitter, die schon tausendfach erzählt wurde, von vielen anderen Einwanderern. Er habe jetzt nur seine Stimme hinzugefügt.
Was ich nur darüber sagen kann, ich hatte sehr viel Freude an diesem Text und ich wurde auch sehr reich beschenkt. Diese ganzen Gesänge aus Anatolien, die ja, Lieder, Texte, Märchen, Gedichte von den Minderheiten, armenische, kurdische, assyrische und mittendrin, die in den Westen wandert, nach Köln. Und dann kommt natürlich die Zeit von Dinscher. Dann kommt auf einmal so eine Rapgruppe hier in Berlin, Kartell, und spricht für die Jugend, für die Kinder der Einwanderer. Aus diesem Patchwork ein kollektives Verstehen zu schaffen, das war der Versuch. Ich hoffe, es hat geklappt.
Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse bei den belletristischen Titeln. Wir haben die ganze Veranstaltung aufgenommen. Wenn Sie also eintauchen wollen in alle 5 Bücher, das können Sie hier bei uns tun, am kommenden Sonntag ab 21 Uhr im Deutschlandfunk Kultur.